Ja, wir wollen uns heute mit zwei Stellen befassen, mit zwei großen Stellen, die wir schon einige Male oder über die wir heute schon noch was gehört haben. Einmal eine Stelle aus Lukas 22. Lukas 22 ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nichts von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann die Stelle, die wir heute Morgen auch schon gehört haben, aus 1. Korinther 11. Ab Vers 23. Dort schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, teilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Soweit der Text. Ist euch was aufgefallen? Gerade ihr Jüngeren, die ihr gerade mit euch mit dem Mahl beschäftigt habt? Es wird hier von zwei verschiedenen Dingen gesprochen. Aber lasst uns erst einmal hören. Unser Jesus Christus hat den Seinen deutliche Anweisung gegeben, das Mahl des Herrn zu feiern und die Glaubenden zu taufen. Wenn wir das Erste tun, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Durch das Zweite bezeugen wir, dass wir mit ihm begraben sind durch die Taufe in den Tod und dass wir in Neuheit des Lebens wandeln wollen. In diesen beiden Handlungen bekunden wir die großen und wichtigen Gedanken des Evangeliums. Jede Teilnahme daran ermahnt die Gemeinde Gottes an ihre Verpflichtung, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die Taufe stellt die Einheit der Gläubigen mit Jesus Christus dar, seine Verbundenheit mit ihm in den Tod, ins Begräbnis und in die Auferstehung. Die Taufe eines wiedergeborenen Menschen ist eine einmalige Handlung. Das Mahl des Herrn wird dagegen regelmäßig gefeiert, weil es die Gemeinschaft zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde ausdrückt. Die Bibel spricht nicht davon, dass das Mahl des Herrn eine kirchliche Amtshandlung ist. Das Mahl des Herrn war und ist eine Erinnerungshandlung, die von Jesus selbst in der Nacht des Verrats eingesetzt wurde. Der Apostel Paulus empfing Anweisungen, die dieses Mahl betrafen. Es war also für die Gemeinde eine ganz neue Offenbarung. Ihm wurde gesagt, dass dieses Mahl bis zur Wiederkunft Christi gefeiert werden sollte. Das ernstliche Verlangen unseres Herrn, dass die Seinen allezeit an ihn denken sollten, wurde also von ihm selbst in der Nacht seiner Überlieferung und in der erneuten Forderung an Paulus ausgedrückt. Die Verpflichtung zur Mahlfeier ist von Anfang an anerkannt worden. Doch die Durchführung ist nicht immer dieselbe gewesen. Für das Mahl existieren verschiedene Bezeichnungen. Einige sollen genannt werden. Das ist einmal das Sakrament. Die Taufe und das Mahl des Herrn werden häufig als Sakrament bezeichnet. Diesen Begriff finden wir allerdings in der Bibel nicht. Sakrament wird heute in den großen Volkskirchen und inzwischen leider auch in vielen Freikirchen als etwas Heilsnotwendiges bezeichnet. Es soll die Rechtfertigungsgnade unterstreichen und vermehren. Sakrament wird damit zu einer Handlung, die Heil für den Nehmenden vermittelt. Dann ist da die Eucharistie. Dies ist ein anderer, oft benutzter Begriff. Er bedeutet so viel wie Danksagen. Und es ist auch das gebräuchlichste Wort für Danksagung im Neuen Testament. Allerdings muss man heute sehr vorsichtig mit dem Gebrauch dieses Begriffes sein, weil sich durch den kirchlichen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung des Wortes ergeben hat. Dann ist das der Begriff die Gemeinschaft oder Kommunion. Diese häufig gebrauchte und auch annehmbare Bezeichnung stammt aus 1. Korinther 10, Vers 16. Sie drückt aus, dass das ganze Volk Gottes Gemeinschaft im Glauben und in der Berufung hat. In dieser Gemeinschaft sind soziale Unterschiede vergessen. Alle danken für ihre Anwesenheit, denn alle sind Teilnehmer an dem Heil, das der Herr Jesus Christus mit seinem Leib und Blut erworben hat. Dann der wohl gebräuchlichste Ausdruck, das Mahl des Herrn. Dieser Begriff verweist uns auf die Autorität dessen, der uns einlädt. Wir sind geladene Gäste. Sogar die Tageszeit, zu der dieses Mahl zum ersten Mal gefeiert wird, wird angegeben. Es begann in der Nacht, in der unser Herr Jesus überliefert wurde. Die abendliche Feier entsprach den damaligen Möglichkeiten, da viele der Gläubigen Sklaven waren, die ja auch erst ihren Dienst am Tag zu erledigen hatten. Das Neue Testament beharrt jedoch nicht in gesetzlicher Weise auf einer festgelegten Zeit. Die Zeiten werden heute von den Gemeinden selbst festgelegt. Es wird in den Gemeinden daher auch mehr Wert auf die Leitung des Heiligen Geistes bei der Durchführung gelegt. Dann der Tisch des Herrn. Der Herr Jesus selbst ist der Gastgeber, das heißt, er ist der Einladende. Die Tischgemeinschaft ist Zeugnis innigster Verbundenheit aller Wiedergeborenen mit ihrem Erlöser Jesus Christus und als Glieder seines Leibes auch untereinander. Damit wird aber auch bekundet, dass keine Gemeinschaft mit denen praktiziert werden kann, die den Herrn Jesus Christus nicht als Herrn anerkennen oder aber, obwohl sie wiedergeborene Christen sind, in offenbarer Sünde leben. Das heißt, man muss sich überlegen, wenn man zu einer großen Volkskirche gehört, ob man dort am sogenannten Abendmahl teilnehmen. Man muss sich überlegen, wer ist da und wer nimmt daran teil. Dann wird vom Brechen des Brotes gesprochen. Auch diese Bezeichnung wird oft benutzt. Vielleicht deshalb, weil sie wegen ihrer Einfachheit in das tägliche Leben der Gläubigen passte. Das Brechen des Brotes sollte von Anfang an eine einfache und würdevolle Gelegenheit zur Erinnerung und zur Danksagung sein. Der Apostel Paulus dachte an das Passa, an dieses besondere Ereignis in der Geschichte Israels, als er schrieb, Christus, unser Passa ist geschlachtet. 1. Korinther 5, Vers 7. Und was dann folgt, ist eng mit dem Passa verbunden aber es ist nicht dasselbe. Deshalb vorhin meine Frage, was erkennt ihr? Es wird einmal vom Passa gesprochen und es wird einmal von der Mahlfeier gesprochen. Die darf man nicht durcheinander bringen. Sie gehören zwar sinngemäß zusammen, aber es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Paulus schreibt dann weiter, deshalb lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das hier erwähnte Fest ist nicht das Passa, sondern das Fest der ungesäuerten Brote, noch viel ein neuer Begriff. Es wurde 7 Tage im Anschluss an das Passafest gefeiert, deshalb hat es nichts mit unserer Mahlfeier zu tun. Im überlieferten jüdischen Ritus wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt das ungesäuerte Brot gebrochen. Die Bedeutung des Brotes, das hier benutzt wird, ist eigentlich klar. Das Oberhaupt jener jüdischen Gemeinde war nicht der Auffassung, dass das Brot, das er in Händen hielt, auf irgendeine mysteriöse Art und Weise zu dem Brot geworden war, das seine Vorfahren in Ägypten gegessen hatten. Es war nur eine Erinnerung an die Speise jener Nacht. Der Herr Jesus setzte dann etwas Sinngemäßes Neues ein. Die Juden benutzten 4 Kelche im Verlauf ihrer Passafeier. Haben wir in Lukas gelesen, der 3. und der 4. Kelch. Der 3. Kelch wurde Kelch der Segnung genannt. Durch diesen Begriff verbindet Paulus das Mahl des Herrn mit dem Gedanken der Gemeinschaft. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. 1. Korinther 10, Vers 16. Das Essen des Passalammes entspricht dem Essen des Brotes als Symbol für den Leib Christi beim Mahl des Herrn. Dieses ist mein Leib, der für euch gegeben ist. 1. Korinther 11, 24. Israels aß das erste Passa in Eile. Später im verheißenen Land aßen sie es in Ruhe und an einem Tisch. Wir essen das Mahl des Herrn in Erwartung seiner Wiederkunft, denn er kann jede Stunde wiederkommen. Zwischen Passafest und Mahl des Herrn besteht also eine enge Sinnverbindung. Und doch beachten wir das sinngemäß Neue, was ausschließlich auf unseren Herrn selbst hinweist. Augenscheinlich benutzte der Herr Jesus das Brot und den Wein, die vor ihm auf dem Tisch für das Passafest bereitstanden. Aus diesem Grund stellte er auch keine Regeln in Bezug auf die Art des Brotes und des Weines auf. Wir sollten aber bedenken, dass das Brot ohne Sauerteig war. Sauerteig ist in der Bibel immer der Typus des Bösen. Würden wir also gesäuertes Brot bei der Mahlfeier benutzen, machten wir uns des schweren Widerspruchs schuldig, da das Brot ein Sinnbild für den Leib Christi sein sollte. Und wir wissen, dass der Leib unseres Herrn sündlos war. Neben der Tatsache, dass es den hingegebenen Leib Christi selbst darstellt, drückt das eine Brot auch die Einheit aller Gläubigen an diesem einen Leibe aus. Zurzeit ist es leider nicht machbar, dass wir ein Stück Brot hier haben. Aus gegebenen Anlass teilen wir das ja. In Verbindung mit der Einsetzung des Mahles wird das Wort Wein allerdings nie benutzt. Und ein Blick in die Konkordanz kann auch dies bestätigen. Frucht des Weinstocks heißt der benutzte Begriff. So kann auch niemand von dem Wort her, das in der Bibel steht, gesetzlicherweise den Gebrauch von gegorenem Wein fordern. Wenn wir am Wort bleiben, genügt also auch Traubensaft. Da das Mahl des Herrn neu eingesetzt war, war die Anordnung äußerst einfach. Es gab keine vorgeschriebenen Riten, keine besonderen Gewänder und keinen Dienst durch den Priester, die heute von den Kirchen und vielen Freikirchen als biblisch und wesentlich erachtet werden. Diese nicht biblischen Praktiken stammen übrigens aus dem Judentum und aus dem Heidentum. Wo immer Christen das Mahl des Herrn nach dem Wort Gottes feiern möchten, können sie sich der Anwesenheit ihres Herrn gewiss sein. Das Mahl des Herrn ist eine Sache des Herzens, der echten inneren Anbetung. Wenn das Herz wirklich dabei ist, sind diese einfachen Symbole vergessen und wir nehmen nur den Leib unseres Herrn Jesus wahr. Leider ist dieses vom Herrn Jesus eingesetzte Zeichen immer wieder missbraucht worden, besonders von der katholischen Kirche. Wenn in der Bibel steht, dies ist mein Leib, so stellt dieses Brot, was wir morgens hier haben, nur seinen Leib dar. Und dies ist mein Blut, das bedeutet eben, dieser Kelch, Wein oder Traubensaft, stellt mein Blut dar. Es ist nicht mein Leib und es ist nicht sein Leib und es ist auch nicht sein Blut. Beachtenswert ist auch, dass in 1. Korinther 11, 24 bis 28 Brot und Wein auch nach der Danksagung immer noch dies Brot und dieser Kelch genannt werden. Der Segen unseres Herrn Jesus und seiner Apostel rief also keine Veränderung in der materiellen Beschaffenheit des beim Mahl benutzten Brotes oder Weines hervor. Beschäftigen wir uns noch ein wenig mit der Durchführung der Mahlfeier. Wenn wir 1. Korinther 11, 23 bis 26 lesen, bekommen wir einen Überblick über das Mahl. Es gibt dort vier verschiedene Blickrichtungen, wenn wir uns zum Gedächtnis des Herrn Jesus versammeln. Erstens, da ist der Blick nach oben, denn ich habe vom Herrn empfangen. Paulus hatte die Anweisung zum Brechen des Brotes direkt vom erhöhten Herrn Jesus erhalten. Er erwartet deren Ausführung. Es war keine freie Entscheidung, sondern eine Verpflichtung. Es ist für die, die dem Herrn Jesus nachfolgen, mehr als eine Empfehlung. Es nicht zu tun, ist Geringschätzung seiner Person. Dieser Blick nach oben ist von höchster Wichtigkeit für uns. Zweitens, der Blick zurück. Dann verkündigt er den Tod des Herrn. Sein Tod nimmt unsere Gedanken gefangen. Bewundernd schauen wir zurück zum Kreuz und erkennen, wie der Herr Jesus Gott dort vollkommen verherrlicht und gezeigt hat, dass seine Liebe und Gnade andererseits und seine Gerechtigkeit und Wahrheit andererseits in völliger Harmonie einen Weg zur Errettung verlorener Sünden gefunden hat. Drittens, der Blick vorwärts. Bis er kommt, sollen wir es tun. Wir essen das Mahl des Herrn und denken dabei auch daran, dass er wiederkommen könnte, bevor wir uns noch einmal versammeln. Wir sollen Menschen sein, die auf ihren Herrn warten. Wir denken an die Zeit, in der diese Symbole nicht mehr notwendig sind. Wenn wir bei ihm sein werden, wird diese Feier nicht mehr durchgeführt. Viertens, der Blick nach innen. Der Mensch prüfe sich selbst. Die Selbstprüfung bedeutet nicht, dass wir vom Tisch des Herrn fernbleiben sollen. Die Bibel sagt vielmehr, dass wir kommen sollen, nachdem wir uns selbst in seiner Gegenwart auf unsere Reinheit hin überprüft haben. Um dieser Anweisung und Selbstprüfung nachzukommen, müssen wir bestimmte Bereiche unseres Lebens sicherlich genau untersuchen. Einige Beispiele. Wir müssen unsere Freundschaften überprüfen und die Art des Umgangs, mit dem wir im Alltag gern verkehren. Das betrifft nicht nur die Jugendlichen in unseren Räumen, das betrifft uns, die Alten, genauso. Wir müssen unsere Gewohnheiten überprüfen. Lieben wir diese Welt mehr als unseren Herrn, als Christus? Wir müssen auch unsere Gedankenwelt überprüfen. Und wir müssen unsere Gründe überprüfen, warum wir überhaupt zur Mahlfeier kommen. Die Selbstprüfung wird uns, wenn wir sie sorgfältig durchführen, nicht dazu bringen, uns von der Mahlfeier fernzuhalten. Stattdessen werden wir mit reinem Herzen und Gewissen, getrieben von echter Dankbarkeit und Liebe zum Herrn, dort erscheinen und an den Zeichen seines Leibes und Blutes teilnehmen. Wie schon kurz erwähnt, war das Mahl des Herrn ursprünglich äußerst einfach. Ein Ritus und eine Zeremonie gab es überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist, dass das Mahl des Herrn in der ersten Zeit der Gemeinde täglich gefeiert wurde. Doch nach Apostelgeschichte 20, Vers 7 scheint es später auf eine wöchentliche Durchführung hinauszulaufen. Heute gibt es einige christliche Gemeinschaften, die einmal im Monat die Mahlfeier ausüben. Es gibt andere, die die Zeitspanne auf ein halbes oder sogar auf ein ganzes Jahr ausdehnen. Sie fürchten, dass die Mahlfeier durch die wöchentliche Ausübung zu alltäglich wird und ihre Bedeutung und ihren Segen verliert. Doch wir tun gut daran, dem Beispiel der Urgemeinden zu folgen und das Mahl des Herrn wöchentlich zu feiern. Wenn die Zusammenkunft zum Mahl des Herrn der Bibel entsprechend durchgeführt wird, wird uns der Heilige Geist dabei jederzeit leiten und führen. Er wird uns zu dem Gedächtnis dessen führen, der in unserer Mitte ist. Wir versammeln uns schließlich nicht, um uns an unsere Sünden zu erinnern. Die Israeliten mussten das tun. Für uns gilt dies nicht mehr. Hebräer 10, Vers 3. Wir sind auch nicht zusammen, um uns an unsere Segnungen zu erinnern. Wir bringen es problemlos fertig, über unsere Befreiung nachzudenken, ohne den leisesten Gedanken an den Befreier selbst. Wir müssen Acht haben, dass wir die Freiheit des Geistes nicht missverstehen. Es geht bei der Zusammenkunft zum Mahl des Herrn nicht um uns. Wir kommen zusammen zum Gedächtnis unseres Herrn Jesus Christus. Dabei wird es dann auch zur Anbetung kommen, wenn die Herzen aller Versammelten auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet sind. Es geht darum, dass aus tiefstem Herzen Dank und Lob von den Brüdern dargebracht wird. Und dazu ist weder eine theologische Ausbildung noch eine überragende Intelligenz erforderlich. Der Zustand unserer Herzen ist entscheidend. Wir kommen nicht zum Mahl des Herrn, um anderen irgendwelche Dienste zu tun. Oder anders ausgedrückt heißt das, Anbetung ist keine Werkstatt, wo etwas zu dieser Gelegenheit aufgearbeitet wird. Es ist weder ein Reinigen noch ein Bekennen unserer Unwürdigkeit und Sünden der vergangenen Woche. Unsere Herzen sollen ihn loben und preisen. Wir nahen dem Herrn mit wahrhaftigen Herzen und voller Gewissheit des Glaubens. Wir sollten uns weniger beschäftigen mit denen, die an dieser Mahlfeier teilnehmen, als auch mit ihrer Persönlichkeit oder ihrer Kleidung, Kopftuch oder nicht, Hose oder Kleid oder Rock, lackierte Fingernägel oder sonst was. Alles ist unwichtig. Wenn wir uns mit diesen äußeren Dingen beschäftigen, halten sie uns nur von der Anbetung ab. Es ist möglich, diese feierliche Einrichtung zu einem bloßen Ritual zu reduzieren. Wenn unser Herz dem nicht entspricht, was wir hier morgens in der ersten Stunde zeichenhaft tun. Unser Leben muss in Gemeinschaft mit Gott sein, wenn wir wirklich seinen Worten gehorchen wollen. Erinnert euch an mich. Unserem Herrn und Heiland als Gastgeber gebührt allein der Dank und Lob, die Anbetung unseres Herzens. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt er uns. Lasst uns an ihn denken, an seine Liebe, seinen Gehorsam, sein Verspottetwerden, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen, und seinen Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Wir verkündigen seinen Tod und damit seinen Sieg. Beim Überdenken dieses wunderbaren Herrn merken wir, dass alles Unpassende, Unwürdige und eigene fehl am Platz ist und der Bedeutung dieses Mahles nicht entspricht. Lasst uns deshalb in dieser ständigen Selbstprüfung und damit im ständigen Gereinigtsein so vor unseren Herrn sein, treten, in dieser Gesinnung und Selbstprüfung auch unsere Lied, Gebet und Wortbeiträge überdenken, um in würdiger und passender Weise an diesem Mahl teilzunehmen, zu seiner Ehre und Verherrlichung. Danksagend dem Vater, der uns passend gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Kolosser 1, Vers 12. Welch ein Vorrecht, dies Sonntag für Sonntag in würdiger Weise tun zu dürfen.